Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Wir sprechen heute über Mozarts Opernfragment Saide und über die Lesebegeisterung der Finnen. Zu Beginn aber erstmal eine kleine Textanalyse. 126 Mal kommt das Wort Sicherheit im Koalitionsvertrag von Union und SPD vor. Gleich in der Präambel heißt es, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht auch unsere Sicherheit. Wenn man sich die deutsche Politik ab 1949 anschaut, dann war Sicherheit natürlich immer wichtig, aber im 21. Jahrhundert bekommt der Begriff in der politischen Kommunikation eine immer größere Bedeutung. Bundeskanzler Schröder erklärte Sicherheit 2002 zum elementaren Bürgerrecht. Was mit dem Begriff überhaupt assoziiert wird, das prägen die Zeitumstände. An diesem Tag heute mit dem geplanten Treffen der Präsidenten Trump und Zelensky steht mal wieder eigentlich die gesamte Nachkriegsordnung und auch das Völkerrecht zur Disposition. Wie sich das historisch einordnet, darüber habe ich mit Nicolas Dörr gesprochen, Professor für Politikwissenschaft an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Im Oval Office treffen heute zwei sehr unterschiedliche Positionen aufeinander, nämlich einmal die der klassischen Bündnispolitik und auf der anderen Seite mit Donald Trump eine Politik, die nationale Interessen über alles stellt. Ich habe Nicolas Dörr gefragt, ob es dafür Präzedenzfälle in der jüngeren Geschichte gibt.
Also in der jüngeren Geschichte oder generell würde ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es schwierig, da Präzedenzfälle zu finden. Da ist Donald Trump tatsächlich in seiner Art einmalig. Also die meisten Treffen mit US-Beteiligung waren dann schon internationaler ausgerichtet, insbesondere was die NATO angeht. Weil eigentlich treffen sich da ja jetzt Leute, Zelensky mal ausgenommen, die alle zusammen Teil eines Sicherheitsbündnisses sind der NATO, aber es wirkt nicht so, sondern es wirkt tatsächlich so, dass da zwei unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen. Und in dem Ausmaß hat es das nicht gegeben seit Gründung der NATO. Das Einzige, was so ein bisschen nah rangeht, würde ich sagen, ist, und da gibt es auch schon so eine semantische Parallele, die Koalition der Willigen, so werden sie ja jetzt genannt, die Europäerinnen und Europäer, die da hinfahren. Das erinnert natürlich an George W. Bush, der bei weitem nicht so extrem wie Donald Trump das gemacht hat, aber Anfang der 2000er, als es darum ging, in den Irak einzumarschieren, auch eine sehr eigenwillige Position vertreten hat außerhalb der NATO und dann ja auch eine Koalition der willigen Staaten zusammengesammelt hat, wo dann so illustre Länder wie Tonga, Palau, Eritrea und so weiter dabei waren. Wenn man so Begriffe benutzt wie Koalition der Willigen, jetzt auch für die Europäerinnen und Europäer, ist natürlich immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, es stimmt nicht mehr ganz, weil es muss ja dann auch Unwillige geben.
Ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass in der Bündnispolitik und eben auch Sicherheitspolitik dieser wichtige Faktor Vertrauen verloren gegangen ist?
Also das ist vollkommen richtig, dass auch schon in Zeiten des Kalten Krieges Vertrauen absolut zentraler Bestandteil war von Außen- und Sicherheitspolitik. Und nur wenn Vertrauen herrscht, kann man auch mutige Schritte gehen, zum Beispiel Abrüstungsschritte und Ähnliches machen. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr vorhanden. Das war gegenüber Russland nach 1990 deutlich stärker vorhanden, als Jelzin noch an der Macht war. Putin hat es endgültig zerstört. Aber was jetzt neu hinzugekommen ist, dass natürlich mit Donald Trump jemand an der Macht ist, wo Vertrauen eigentlich nicht möglich ist, es aufzubauen. Was vor allem auch daran liegt, dass er natürlich sehr, sehr schnell seine Position wechselt, wo immer noch nicht ganz klar ist, ob er das jetzt aus strategischen Gründen macht. Es gibt in der internationalen Politik sogenannte Madman Theory. Richard Nixon hat es zum Beispiel im Vietnamkrieg ab und an mal angewendet, also dass man ständig die Position wechselt und nicht mehr ausrechenbar ist. Das kann natürlich taktische Vorteile haben, hat aber natürlich den Nachteil, dass der Verhandlungspartner sich auf so eine ganz starke Defensivposition zurückzieht, weil er Angst hat oder in so einem quasi Präventivschlag nach vorne geht. Im Idealfall ist natürlich so, dass Diplomatie ausrechenbar ist und das ist bei Trump jetzt nicht mehr der Fall.
Ich meine, das ist ja interessant, was Sie sagen, also dass eben auch im Kalten Krieg ein gewisses Maß an Vertrauen oder ein erforderliches Maß an Vertrauen da war. Wie würden Sie denn sagen, hat sich das Konzept Sicherheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch nach dem Ende der Sowjetunion und der Wiedervereinigung verändert?
Also wenn man es ganz grob zusammenfassen will, dann ist natürlich Kalter Krieg grundsätzlich, zumindest aus westeuropäischer Perspektive, die zentrale Frage, wie kommen wir irgendwie mit den sozialistischen Diktaturen in Osteuropa und der Sowjetunion zurecht? Und im Idealfall, inwieweit kommt es da zur Abrüstung, inwieweit kommen wir zu Verhandlungen für Deutschland natürlich nochmal spezieller aufgrund der DDR quasi, dass man Abkommen hat, dass man sich gegenseitig besuchen kann und ähnliche Dinge. Das sind zentrale Sicherheitsfragen gewesen, wo man dann auch viele Sachen vernachlässigt hat. Bürgerkriege in Afrika, in Asien und so weiter waren natürlich aus bundesrepublikanischer Perspektive dann nicht so zentral. Und dann gibt es so eine Phase, kann man sagen, in den 90er Jahren, wo Sicherheitspolitik plötzlich sehr, sehr unwichtig wird. Ganz einfach aus dem Gefühl heraus, der Feind ist weg, es gibt quasi keinen Kommunismus mehr. Selbst die, in Anführungsstrichen, Bösen, die Chinesen, die Iraner bewegen sich alle so auf so einen Weg der Reform. Da gab es dieses berühmte Buch des amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, das hieß Das Ende der Geschichte, wo er quasi die Position das vertritt.
Auf Hegel bezogen hat.
Genau. Und gesagt hat, aber jetzt quasi ist es vorbei mit der Dialektik quasi. Marktwirtschaft, Demokratie haben sich durchgesetzt, Kommunismus ist weg. Das wird heutzutage immer so ein bisschen belächelt, aber das trifft sehr gut natürlich den Zeitgeist. Weil außer Jugoslawien, wo man gesagt hat, ja, das sind so ethnische Spannungen, oder vielleicht Ruanda, wo es so Restkonflikte des Kolonialismus gab, im Prinzip entwickelt sich jetzt alles in die richtige Richtung. Und dann gab es die erste Delle quasi 2001 mit den Anschlägen vom 11. September. Sie hatten ja Gerhard Schröder erwähnt, wo plötzlich Sicherheit, aber eher im Sinne von Sicherheit vor islamistischem Terrorismus wieder Thema wird. Und dann richtig groß ist es eigentlich erst damit geworden, dass in Europa ein Land überfallen wird. Ich meine, das ist ja schon vorher passiert. Russland hat ja 2008 schon Georgien überfallen, aber Georgien war noch weiter weg und war kleiner. So ein richtiges Thema ist es erst wieder geworden mit dem Russlandkrieg. Deswegen ist dieser Begriff der Zeitenwende da durchaus angebracht.
Ist vielleicht auch eine große Veränderung, dass, wenn man sich überlegt, was man mit dem Begriff Sicherheit assoziiert, das Militärische eben doch heute wieder sehr stark im Vordergrund steht? Oder ist es eher so, dass es letztlich eine Gemengelage aus verschiedenen Sicherheitsaspekten ist? Denn soziale Sicherheit ist natürlich auch etwas, was nicht nur in Deutschland ein wichtiges Thema ist, wirtschaftliche Sicherheit natürlich auch. Also letztendlich kommen da viele Sicherheitsaspekte zusammen, oder steht das Militärische dann doch heute wieder sehr im Vordergrund?
Also ich würde sagen, es ist von relativ unwichtig weit, weit nach oben gerückt. Militärische Sicherheit ist natürlich immer absolut zentral, weil es sofort lebensbedrohlich ist. Also bei sozialer Sicherheit können Sie sagen, ja, Sie sind arm, Sie können sich nicht viel leisten quasi, aber über einen gewissen Zeitraum werden Sie noch überleben, ja. Und ob das Bürgergeld jetzt etwas höher ist oder etwas tiefer ist, führt nicht dazu, dass Menschen sterben. Wohingegen natürlich, wenn Russland EU-Gebiet angreift, geschweige denn die Bundesrepublik Deutschland, dann werden hier sofort sehr, sehr viele Menschen sterben. Das heißt, das hat eine sehr, sehr hohe Relevanz und diese Gefahr war lange Zeit nicht realistisch. Und mit dem Angriff auf die Ukraine und immer stärkeren Störaktionen, Cyberkrieg und Ähnlichem, diese ganzen Drohnenaufklärungssachen, Ostsee, diese Kabelproblematiken, also es kommt näher. Und das hat natürlich dann eine andere Bedrohungslage als jetzt soziale oder ökonomische Sicherheit. Also Sie können arbeitslos einen längeren Zeitraum überleben, aber wenn Sie von russischen Soldaten oder von einer Bombe getroffen werden, ist es vorbei. Deswegen hat militärische Sicherheit momentan schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
Es gibt Historiker, die sagen, dass die Geschichte der Bundesrepublik ab 1949 eben auch eine Geschichte einer Sicherheitskultur ist, um es mal so zu beschreiben. Würden Sie das auch sagen und was heißt das dann für heute?
Ja, also ich meine, dieser Begriff, der von Conze geprägt worden ist, diese Suche nach Sicherheit, genau. Das würde ich, glaube ich, auch unterstreichen, weil natürlich Deutschland aufgrund seiner Geschichte sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht hat mit hoher Unsicherheit, ja, mit Systemen, die nicht funktioniert haben. Die Weimarer Republik, die von hohen Instabilitäten, Unsicherheit geprägt war, diese erschreckende Inflationserfahrung, wo es plötzlich um finanzielle Sicherheit geht. Das wird ja auch immer als Erklärungsmuster dafür genommen, dass die Deutschen sehr, sehr stark an Bargeld hängen. Beispielsweise, ja, und Probleme haben mit Karten oder mit Bitcoins oder ähnlichem. Nationalsozialismus, sozialistische Diktatur in der DDR, also Systeme, wo man ständig irgendwie unter Gefahr steht, im Kalten Krieg, das Land ist geteilt. Das erscheint mir erstmal eine ganz logische Sache zu sein, dass Länder, die solche Unsicherheitserfahrungen gemacht haben, und es wird auch dann generationell weitergegeben, erstmal nach Sicherheit suchen und versuchen, das dann im Zweifelsfall auch militärisch umzusetzen, was in Deutschland natürlich besonders schwer ist, weil das Militär auch wieder aufgrund der NS-Geschichte vorbelastet ist.
Gestern wurde eine Zusage nach der anderen verkündet. Der ukrainische Präsident wird heute von einer europäischen Solidaritätsentourage begleitet. Das schafft natürlich auch mediale Aufmerksamkeit, aber eigentlich ist ja auch klar, dass da wenig zu erwarten ist.
Ja, also ich meine, es ist natürlich schon was Besonderes, dass da jetzt so viele Staatsregierungschefs dahin fahren, die tatsächlich unterschiedliche Interessen ja eigentlich von zu Hause aus mitbringen. Das ist vielleicht der einzige Vorteil von Trump, dass er quasi durch den Druck, den er jetzt ausübt, die Europäer dazu zwingt, einheitlicher aufzutreten als vorher. Aber das Problem liegt ja eher in den Jahrzehnten davor, dass man es nicht geschafft hat, eine einheitliche europäische Sicherheitspolitik aufzubauen. Und das wird jetzt nicht innerhalb von 1-2 Jahren geschehen.
Der Politikwissenschaftler Nikolaus Dörr über Sicherheit als historisches und gegenwärtiges Konzept. Das Szenario der internationalen Reisegemeinschaft als solidarisches Zeichen für den ukrainischen Präsidenten wird wahrscheinlich Pressebilder produzieren, die uns noch länger beschäftigen werden. In Zeiten großer Unsicherheit ist Solidarität jedenfalls ein wichtiges Gut. Im Kleinen spiegelt sich das durchaus auch in Mozarts Singspiel Fragment Saide. Ein unberechenbarer Sultan, eine Sklavin, die vor ihm fliehen will, zusammen mit ihrem Geliebten, und dann noch der Sklave Alasim, der dem Liebespaar seine Hilfe und Unterstützung verspricht. Mozart hat das Stück nicht vollendet, weswegen es selten gezeigt wird. Wenige Teile daraus hat er für die Oper Die Entführung aus dem Serail benutzt. Bei den Salzburger Festspielen hat der französische Dirigent Raphael Pichon Mozarts Said nun halbszenisch mit Texten des libanesisch-kanadischen Schriftstellers Ouachdi Mouawad auf die Bühne gebracht. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern bei der Premiere. Florian, diese halbszenischen Aufführungen, die sind, finde ich, oft eine Notlösung. Und auch wenn die Musik schön ist, fehlt es dann eben doch am großen Theater. Raphael Pichon gilt als jemand, der tolle Ideen hat. Ging das also gestern auf?
Das ging total auf. Das liegt aber auch an Bertrand Couderc. Der hat Bühne, Licht und Kostüme geschaffen. Und das ist auch nicht nur das, was wir von der Saide-Musik haben, sondern es sind Stücke aus Tamos zum Beispiel von Mozart mit drin und ganz viel aus der geistlichen Kantate der Vide Penitente, sodass man also auf der einen Seite ja den Kultur- und Glaubenskonflikt gleichsam hat und den Machtkampf bei Saide und dann eben eine geistlich-spirituelle Welt bei dieser Kantate. Und das ist erstmal bestechend, was die musikalische Dramaturgie betrifft. Es ist nicht das erste Mal, dass Pichon so etwas macht, aber hier fand ich es besonders stark. Und um auf das Szenische zu kommen, das war interessanter und konziser als manche szenische Produktionen bei den Festspielen, fand ich. Wir sind auf der Felsenreitschule, auf der Bühne dort rechts mit einem Chor, den wir sehen. Links ist das Orchester und die Protagonisten sind sehr schön personenmäßig geführt. Es gibt eine sehr schöne Lichtregie. Es gibt eine Glasharmonika, die in den Arkaden der Felsenreitschule ganz am Anfang und am Schluss auftaucht. Ich finde, eigentlich ist es ein vollgültiges szenisches Konzept, das auch wirklich aufgegangen ist.
Die Salzburger Festspiele beschreiben das Stück ja als eine Geschichte über den Kampf um Freiheit. Da liegt es natürlich ein bisschen auf der Hand, dass es einen Bezug zur aktuellen Weltlage gibt. Also sage ich jetzt, die ich das nicht gesehen habe, stimmt das oder eher nicht?
Das ist dieses berühmte, irgendwo zeitlos, aber auch ganz gegenwärtig, weil einfach die Geschichte in dieser Form sehr funktioniert. Also was erzählt wird, ist, dass es diesen Gefängniswärter gibt, Alasim, in einem alten Gefängnis. Dort kommt Persada, eine erfundene Figur ist das, kommt dorthin und sie ist die Tochter von Saide und Gomaz, von diesen beiden Sklaven, die jetzt in dieser Version gleichsam vor der Geschichte hingerichtet wurden. Und es gibt nun einen Rückblick auf diese Geschichte, was da alles passiert ist. Und dann sind wir in der Saide-Welt. Und ab und zu kommt die Davide penitente Welt mit hinein. Und der Schluss ist dann ja eigentlich ein Hoffnungsbild. Es kommen dann Sätze von Mouawad, zum Teil auch gesprochen, die finde ich schon sehr stark. Da kommt so eine Aufforderung wie, brich nicht mit der Zukunft. Oder aber auch, wir wissen nicht, wen wir retten, wir wissen nicht, wer uns rettet. Das ist nicht so plakativ vielleicht, wie es jetzt beim Zitieren klingt, sondern sehr, sehr gut, sehr poetisch eingebettet in diese 100 Minuten, die wir da erlebt haben.
Die Besetzung liest sich ziemlich spannend, finde ich, mit unter anderem Sabine de Vielle als Said und Johannes Martin Krenzler als Alasim. Findet das Ensemble auch ohne großes Theater zusammen?
Absolut. Von der Ausdrucksweise, vom szenischen, gestischen auf jeden Fall. Es gibt auch noch eine Tänzerin, einen Tänzer, die das Ganze erweitern. Jetzt hören wir aber erstmal Sabine de Vielle als Saide.
Yeah.
Ja, das war wirklich die Stimme des Abends, könnte man sagen, in einem exzellenten Ensemble. Das ist Léa Descendre als Persada, diese eben hinzuerfundene Tochter von Saide und Gomaz, Julien Prégardien als Gomaz, auch sehr gut und sehr erfreulich dann, denn Alassim singt, spielt und spricht Johannes Martin Krenzle. Der hat eine sehr schwere Erkrankung hinter sich und das war jetzt nach längerer Zeit sein erster Bühnenauftritt, wirklich fulminant in jedem Moment. Es war ein großer, großer Erfolg und ich würde eigentlich ehrlich gesagt befürworten, dass man zumindest einmal pro Saison auch bei solchen Festspielen wie hier an der Salzach so ein Konzept einfach macht, das so gut durchdacht ist und vielleicht dann unterm Strich auch nicht ganz so viel kostet und man nicht irgendwie sinnlose Ausstattung auf die Felsenreitschule stellt, wie das manchmal in diesem Sommer war.
Ja gut, das Budget ist durchaus ja überall ein Problem. Insofern eine Empfehlung von unserem Opernexperten Jörn Florian Fuchs über Mozarts Singspielfragment Saide, das von Raphael Pichon bei den Salzburger Festspielen halbszenisch umgesetzt wurde. Danke. Deutschland galt mal als das Land der Dichter und Denker. Ob es das immer noch ist, das sei mal dahingestellt. Es ist jedenfalls nicht das Land der Buchleserinnen und Leser. Das zeigt zumindest eine Statistik von 2024. Und laut der werden die meisten Bücher in Serbien gelesen. Deutschland liegt da eher im Mittelfeld. Weit vorne steht aber auch Finnland, wo 2024 erneut ein Leserekordjahr gemessen wurde. 4% mehr Buchausleihen als im Vorjahr. Fast 75 Millionen entliehene Bücher bei noch nicht mal 6 Millionen Einwohnern. Vielleicht sind die Finnen deswegen so glücklich. Im World Happiness Report liegen sie regelmäßig auf dem ersten Platz. Unser Autor Gunnar Köhne hat sich vor Ort in einer finnischen Bibliothek umgesehen.
Nina Sippola muss beim Rundgang immer wieder Plastikwannen voller Bücher umkurven. Ein Teil der Einrichtung ist hinter Abdeckplanen versteckt. Die Zentralbibliothek der nordfinnischen Stadt Rovaniemi werde nach 60 Jahren generalsaniert, entschuldigt sich Direktorin Sipola. Aber die außergewöhnliche Schönheit dieser vom finnischen Meister Alva Aalto 1965 entworfenen Bibliothek wird selbst im Baustellenzustand deutlich. Kreisrunde Oberlichter erhellen den Hauptraum, die Lesesaalinsel ist eine halbe Treppe nach unten versenkt. Man möchte allein schon um der Architektur willen hierher kommen, und Sipola hätte gar nichts dagegen. Schließlich wollen Finnlands Bibliotheken mehr sein als Orte der Bücher und des Wissens, sagt sie und zeigt auf die Musikabteilung. Hier finden auch regelmäßig Veranstaltungen und kleine Konzerte statt. Musiker oder Bands stellen ihre Musik und Texte vor und berichten von ihrem Werdegang. Weiter hinten haben wir auch Seminarräume, die jeder für eigene Veranstaltungen oder Treffen buchen kann. Das muss gar nichts mit Büchern oder der Bibliothek zu tun haben. Landesweit besonders begehrt waren im vergangenen Jahr Kinder- und Jugendbücher. In Rovaniemi lag die Kinderbuchautorin Aino Harvukainen mit ihrer auch in Deutschland beliebten Tatu und Patu-Serie vorn, berichtet Nina Sipola. Wir hatten fast 460.000 Ausleihen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Das ist enorm. Wir arbeiten viel mit Kindergärten und Schulen zusammen. Die werden regelmäßig von unseren Bibliothekarinnen besucht. Wir bringen dann Bücher mit, die wir Lehrern und Schülern empfehlen. Dieses Angebot kommt gut an. Schließlich haben Schule und Bibliothek das gemeinsame Interesse, die Lesefähigkeiten der Kinder zu fördern. Rovaniemi hat nur 65.000 Einwohner, aber außer der Hauptbibliothek in der Innenstadt gibt es 3 weitere Stadtteilbibliotheken. Das gute Angebot sei eines der Geheimnisse des finnischen Bibliothekserfolgs, meint Sipola. In jeder Bibliothek im Land, egal wo, können Sie die gleichen Leistungen erwarten. Jedes Buch wird Ihnen besorgt. Die Nutzer können in Helsinki dieselben Filme online ausleihen wie in der Provinz. Ich glaube, das ist das Beste am finnischen Modell. Finnische Bibliotheken wollen Orte der Begegnung sein, so etwas wie kommunale Wohnzimmer. Wie das konkret aussieht, lässt sich 200 Kilometer östlich von Rovaniemi in dem 3000-Seelen-Nest Salla an der russischen Grenze beobachten. Die dortige Bibliothek steht den Nutzern 24 Stunden zur Verfügung. Sie können die Tür mit ihrer Mitgliedskarte öffnen. Man kann Fahrräder oder Tennisschläger mieten oder einen Karaoke-Kurs besuchen, berichtet die Bibliothekarin Suvi Seppele stolz.
They just have the problem with their mobile phones.
Manchmal kommen ältere Leute herein, die Probleme mit einer App auf ihrem Handy haben. Und dann versuchen wir zu helfen, auch wenn das mit Büchern oder Zeitungen gar nichts zu tun hat. Und häufig, so die Bibliothekarin, bleiben die Herrschaften dann noch für einen Kaffee und schauen sich um. In Salla ist die Bücherei längst ein Treffpunkt für alle. In der Ausleihe laufen gerade Bücher über die Wildjagd gut, bald beginnt die Jagdsaison. In der bibliothekseigenen Garage steht ein kleiner Bücherbus, mit dem die umliegenden Siedlungen versorgt werden. Mit dem zweiten Fahrzeug, einem PKW, werden Buchbestellungen gleich nach Hause geliefert. Finnlands Bibliotheken legen sich für ihre Nutzer ins Zeug. Aber eben nicht nur für die, sagt Sallas Bibliothekarin Suvi Seppele.
Of course the books are the main thing.
Natürlich bleiben die Bücher unser Kerngeschäft. Aber wir wollen mit unseren Angeboten auch die Nichtleser ansprechen. Die kommen dann auch gerne in unsere Bibliothek.
Über finnische Bibliotheken berichtete Gunnar Köhne. In Kassel hat die künstlerische Leiterin der Documenta 16, Naomi Beckwith, heute ihr Kernteam vorgestellt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Karin Fischer.
Vier international gut vernetzte Kunstexpertinnen sind die neuen Mitglieder des Kuratoriums der Weltkunstausstellung. Sie werden gemeinsam mit Beckwith das Programm der nächsten Documenta entwickeln. Carla Acevedo-Yates forscht zu Kunst mit Schwerpunkt auf Lateinamerika und die Karibik in transkultureller Perspektive. Romy Crawford ist Pädagogin und lehrt am Art Institute of Chicago. Sie untersucht historische Beispiele kollektiver experimenteller Kunst seit den 70er Jahren, schreibt diese Praxis fort und hat auch zwei Plattformen zur Kunstvermittlung gegründet, wie die Black Arts Movement School Modality. Außerdem dabei sind die Schriftstellerin Mayra Rodriguez-Castro, die sich mit verborgenen Einschreibungen von Dichterinnen oder Philosophinnen in Versen, Liedern oder Landschaften befasst, und die Kuratorin Xiaoyu Weng, die Künstlerinnen verschiedene Disziplinen und kulturelle Kontexte zusammendenkt und für Kassel neue hybride Rahmenkonzepte entwickeln wird. Bis 12. Juni 2027 haben die fünf jetzt noch Zeit. In Leipzig geht es voran mit dem Freiheits- und Einheitsdenkmal. Am 9. Oktober soll dort der Grundstein gelegt werden. Das Denkmal entsteht auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Geplant ist ein weitläufiger Park, in dem 50 weiße Banner, Fahnen und Transparente aus Edelstahl aufgestellt sind. Das Cambridge Dictionary nimmt zunehmend Wörter in seine Online-Ausgabe auf, die durch Social Media bekannt geworden sind. Mehr als 6.000 waren es in den vergangenen 12 Monaten. Darunter auch Tradwife, das sich aus den Wörtern Traditional und Wife, also Ehefrau, zusammensetzt, Gen Alpha oder Delulu. Das kommt von delusional, zu Deutsch wahnhaft, und bedeutet, an Dinge zu glauben, die nicht echt oder wahr sind, und das absichtlich. Wir fügen nur Wörter hinzu, wenn wir denken, dass sie bleiben werden, erklärte Colin McIntosh vom Cambridge Dictionary. Das wiederum gibt zu denken. Das schwedische Kiruna zieht seit 20 Jahren um. Wegen der Einsturzgefahr durch ein nahegelegenes Eisenerzbergwerk wird der gesamte Stadtkern verlagert. Ab morgen auch die historische Holzkirche von Kiruna, ein bedeutendes Kulturdenkmal aus dem Jahr 1912 und eine der schönsten Kirchen in ganz Schweden. Sie zieht um an einen 5 Kilometer entfernten Standort, und zwar so. Die Kirche wird als Ganzes samt Orgel und Altarbild auf ein System von Balken von zwei Reihen von Anhängern langsam weggefahren. Ein technisch ziemlich aufwendiges und überhaupt einmaliges Ereignis, zu dem in Kiruna zehntausende Zuschauerinnen erwartet werden und das auch live im schwedischen Fernsehen übertragen wird.
Das waren die Kulturnachrichten ohne Delulu von Karin Fischer. Was können die Europäer in Washington bei Trump erreichen und welche Folgen zeichnen sich für das transatlantische Bündnis ab? Darum geht es gleich in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.